HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Man sagt ja häufig, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Alles verändert sich, Wertewandel. Was gestern noch wichtig war, gilt heute längst nicht mehr. Aber jetzt erleben wir, nach dem Tod der Queen, wie ein ganzes Land das Tempo drosselt. In der Trauer folgen die Briten alten Traditionen und Ritualen und tausende Briten standen in dieser Woche kilometerweit und stundenlang an, um persönlich Abschied zu nehmen. Wie viel Kraft liegt eigentlich im Bewahren solcher Traditionen? Wie viel Halt finden Menschen in Werten, die sich bewährt haben? Und wie kann Bewährtes und Neues in ein gutes Verhältnis zueinander kommen? Zeig mir doch, was bleibt vom Wert der Beständigkeit. Dazu heute im zweiten Teil der Sendung ein Gespräch mit dem Jugend- und Werteforscher Klaus Hurrell. Zunächst aber schauen wir auf größere Ereignisse aus der Welt der Religionen in dieser Woche. Zum Beispiel auf den Weltkongress der Religionen in Nur-Sultan. Das ist die Hauptstadt von Kasachstan. Und dazu waren etwa 100 Delegationen aus 50 Ländern angereist. Seit 2003 und auch als Reaktion auf den islamistischen Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA lädt die kasachische Regierung alle drei Jahre ein zu einem Kongress von Führern der Welt und traditionellen Religionen. Angesichts globaler Krisen haben die Teilnehmer ihren Willen zu verstärkter Zusammenarbeit betont. Annette Kammerer berichtet.
Dear participants of the closing ceremony, please take your seats.
Es ist ein riesiger, runder, weißer Tisch, um den sich an die 100 Vertreter verschiedenster Weltreligionen versammeln. Christen, Juden, Muslime, Orthodoxe, sie alle sind für den Weltkongress der Religionen nach Kasachstan gereist. Ehrengast war dabei Papst Franziskus. Der hielt in nur drei Tagen 5 Reden und warb unermüdlich für Frieden, so auch bei seiner Abschlussrede.
Wir beten im Namen von Gott.
Wir bitten euch im Namen Gottes und zum Wohle der Menschheit, setzt euch für den Frieden ein, nicht für die Rüstung. Nur wenn ihr dem Frieden dient, wird euer Name in der Geschichte groß bleiben. Papst Franziskus forderte in den vergangenen Tagen dabei auch immer wieder den, Zitat, Dialog mit allen, ich wiederhole, mit allen.
Ripeto, con tutti.
Doch ausgerechnet dieser Dialog schien zunächst nicht wie geplant stattzufinden. Denn der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill sagte seine Teilnahme am Weltkongress im Vorhinein ab. Es wäre der wohl politischste Programmpunkt der zwei Tage geworden. Denn immer wieder kritisiert Papst Franziskus offen den Krieg in der Ukraine und warnte in der Vergangenheit sogar den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill unumwunden davor, zum Messdiener Putins zu werden. Dabei dürfe sich Religion niemals in den Dienst weltlicher Macht stellen, mahnte Papst Franziskus auf einer seiner Reden während des Weltkongresses. Warum Patriarch Kirill dies scheinbar anders handhabt, das läge auch am historisch gewachsenen Verhältnis von Staat und Kirche in Russland, erklärt der katholische Kardinal Kurt Koch.
Im Westen haben wir durch Jahrhunderte mühsam gelernt, dass die adäquate Verhältnis zwischen Kirche und Staat, die Trennung von Kirche und Staat bei gleichzeitiger Zusammenarbeit ist. Diese Konzeption gibt es in der Orthodoxie nicht, sondern da ist die Symphonie zwischen Kirche und Staat, nicht, die wegleitend ist. Und deshalb haben die eine ganz andere Beziehung zwischen Politik und Religion.
Am Ende der zwei Tage verabschiedeten die Vertreter der Weltreligionen dann eine Abschlusserklärung. 35 Punkte zählt sie auf. Es geht um die Rolle der Frau und der Familie, militärische Konflikte werden verurteilt und die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit betont. Allerdings stimmten nicht alle Anwesenden für die Abschlusserklärung. Eine Mehrheit genügte. Der Weltkongress findet seit fast 20 Jahren regelmäßig in Kasachstan statt. Eingeladen hatte das mehrheitlich muslimische Land zum ersten Mal nach den Anschlägen des 11. September 2001. Dabei dürfe der Weltkongress nicht darüber hinwegtäuschen, mahnt der Politologe Dimash Ajanov, dass Kasachstan trotz alledem ein autoritäres Land sei. Entgegen offizieller Bekundungen durch Präsident Tokayev gäbe es keine echte Religionsfreiheit und auch die vom Papst persönlich gelobten Reformbemühungen verliefen in Wirklichkeit im Sande.
Tokayev nutzt diesen Moment und nutzt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, auch auf den Papstbesuch, um sich richtig zu positionieren. Und natürlich will er daraus politische Dividende, also Gewinn ziehen. Vorderste Priorität hat für ihn dabei, seine eigene Macht zu stärken.
So wurde der Papstbesuch in Kasachstan mit großem Getöse in Szene gesetzt. Auch um der Welt und den eigenen Bürgern zu zeigen, meint der Politologe Ajanov, dass Kasachstan nicht am Rockzipfel Russlands hänge. Es ist ein Papstbesuch, der zur rechten Zeit käme, so Ajanov, denn im November wird in Kasachstan gewählt.
Rund 100 Delegationen aus 50 Ländern kamen in dieser Woche zum Weltkongress der Religionen in Kasachstan zusammen. Besonderer Ehrengast war Papst Franziskus. Ein Kongress, der mit einem Friedensappell und dem Versprechen von mehr Zusammenarbeit zu Ende ging, der aber auch Teil einer politischen Inszenierung der kasachischen Staatsführung ist, wie unsere Korrespondentin Annette Kammerer beobachtet hat. Der Papst hat in Kasachstan aber auch Vertreter der katholischen Kirchen getroffen. Dabei hat er sich mit Nachdruck gegen eine rückwärtsgewandte Kirche ausgesprochen. Die Katholiken in Zentralasien hat er ermuntert, für die Zeichen der Zeit offen zu sein. Die Kirche solle sich nicht in ihrem Gehäuse verschließen, sondern eine Gemeinschaft sein, die offen ist für Gottes Zukunft. Er forderte die Katholiken in Kasachstan auf, eine synodale Kirche zu werden. Dies sei eine Kirche der Teilhabe und der Mitverantwortung. Die Kirche der Zukunft beschrieb er als eine Kirche, die fähig ist, hinauszugehen und auf die Welt zuzugehen, weil sie in Gemeinschaftlichkeit geübt ist. Man könnte bei diesen Zitaten fast meinen, dass diese Worte eigentlich für die Versammlung des synodalen Weges am vergangenen Wochenende in Frankfurt gedacht waren. Inzwischen ist der Papst wieder zurück in Rom. Auf seinem Rückflug kam er mit den mitreisenden Journalisten ins Gespräch über die aktuell durchaus schwierigen Fragen einer christlichen Friedensethik im Angesicht eines Krieges.
Seit dem 24. Februar kämpfen die Menschen in der Ukraine gegen die russischen Angreifer. Auf Waffen aus dem Ausland sind sie angewiesen. Solche Lieferungen seien moralisch akzeptabel, so der Papst. Sich zu verteidigen ist nicht nur rechtmäßig, es ist auch ein Ausdruck der Liebe für die Heimat. Wer etwas nicht verteidigt, liebt es auch nicht. Aber wer etwas verteidigt, liebt es auch. Doch es gäbe auch Gründe gegen die Lieferungen. Es kann unmoralisch sein, wenn es mit der Absicht geschieht, mehr Krieg zu provozieren oder Waffen zu verkaufen oder die Waffen loszuwerden, die ich nicht mehr brauche. Gleichzeitig betont Franziskus, dass man mit den Kriegsparteien im Dialog sein müsse, und zwar mit allen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass sich während eines Dialogs die Dinge ändern können, auch um eine andere Sicht der Dinge anzubieten. Ich schließe nichts aus. Der Dialog muss mit jeder Macht stattfinden, die sich im Krieg befindet, auch mit dem Aggressor. Es stinkt, aber man muss es machen. Im Fall der Ukraine ist das Russland. An sich hätte sich der Papst auf dem Religionsgipfel gerne mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill getroffen. Er steht Putin sehr nahe und hat immer wieder seinen Angriff gerechtfertigt. Doch Kyrill kam nicht. Stattdessen schickte er den Leiter des Außenamtes, Metropolit Antoni. Nach der Begegnung mit Franziskus erklärte er, dass ein Treffen weiterhin möglich sei. Allerdings müsse es gut vorbereitet werden. Während der fliegenden Pressekonferenz geht der Papst auch auf den Umgang Deutschlands mit seiner eigenen Geschichte ein und lobt die Bemühungen um Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg. Etwas, das ich von euch gelernt habe, ist die Fähigkeit, für die Fehler des Krieges um Vergebung zu bitten. Und nicht nur das, sondern auch für die Fehler zu bezahlen. Das ist ein Beispiel, dem man folgen sollte. Trotz des schmerzenden Knies, der Papst hat weitere Reisepläne. Im November geht es nach Bahrain. Im Februar holt er die abgesagte Reise in den Südsudan und in die Demokratische Republik Kongo nach.
Auf dem Rückflug vom Weltkongress der Religionen in Kasachstan kam Papst Franziskus mit Journalisten ins Gespräch über die schwierigen Fragen einer christlichen Friedensethik im Angesicht eines Krieges. Für uns war die ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz dabei. Energiesparen ist das große Thema dieser Wochen und natürlich besonders im Blick auf den Winter. Das treibt auch die christlichen Kirchen um. Die Delegierten der Evangelischen Stadtsynode für Frankfurt und Offenbach haben darüber in dieser Woche lange und intensiv diskutiert. Am Ende stand eine Empfehlung.
Die evangelischen Kirchen, zumindest in Frankfurt und Offenbach, bleiben im kommenden Winter kalt. So der Beschluss vom Dekanat Frankfurt-Offenbach. Stadtdekan Achim Knecht begründet den Schritt damit,
dass das Gas zunächst mal denen zugutekommen sollten, die das dringender brauchen. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Kindertagesstätten, Schulen. Also in dem Fall ist es auch ein Stück nachgeordnet, ob die Kirchen geheizt sind.
Vom Abdrehen sind rund 60 Kirchgemeinden in Frankfurt und Offenbach betroffen. Und natürlich müssen sie Energie einsparen, denn die erhöhten Kosten will und kann man sich nicht leisten. Warm anziehen und zusammenrücken ist für die Gottesdienstbesucher also angesagt. Doch was bedeutet das für die alten Gemäuer? Drohen da nicht Schäden an den ungeheizten Gebäuden?
Das schadet dem Gebäude nicht, auch der Orgel nicht. Ich sage jetzt mal in aller Regel. Zunächst mal gibt es ja die jahrtausendealte Erfahrung, dass Kirchen nicht geheizt waren, Orgeln da drin standen und es ihnen nicht geschadet hat.
Ein weiteres Problem ist die Luftfeuchtigkeit im Gebäude. Das sagt auch der Frankfurter Architekt und Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken, Matthias Michel.
Wenn ein Bauwerk trocken und gut gelüftet ist, dann muss man davon ausgehen, dass es ja dafür auch einstmals gebaut war und mit diesen Temperaturschwankungen klarkommt. Wenn Feuchtigkeit dazu kommt, dann kann sich allerdings das Problem potenzieren aus Kälte und feuchtem Milieu. Das betrifft dann sowohl das Bauwerk selbst als natürlich auch kulturell wertvolle Einbauten.
Bedeutet ordentlich lüften nach dem Gottesdienst, auch im Winter. Aber es gibt ja Kirchen, die sind teils erst wenige Jahrzehnte alt und eben nicht für kalte Winter erbaut worden.
Für die Kirchen der 50er und 60er Jahre, die ja oft aus Stahlbeton bestehen, muss man bedenken, dass Temperaturschwankungen natürlich auch Verformungen der Stahlbetontragwerke bedeuten und diese Verformungen auch zu Rissen oder kleineren Schäden in der Fassade oder auch im Dachbereich führen können. Insofern sollte man auch hier klug vorgehen.
Hier müssen die Gemeinden also abwägen, ob und wie warm sie ihre Kirchen beheizen, damit keine Schäden entstehen und man nach dem Winter nicht noch höhere Rechnungen bekommt, als der Spareffekt durch das Nichtheizen ist. Nach dem Beschluss der Stadtsynode Frankfurt-Offenbach ist jedenfalls klar, wenn eine Kirche im kommenden Winter doch beheizt wird, dann muss die jeweilige Kirchgemeinde die Kosten dafür voll und ganz selbst bezahlen.
Warm anziehen und zusammenrücken. Die evangelischen Kirchengemeinden in Frankfurt und Offenbach wollen in diesem Winter die Heizung abdrehen. HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt berichtete.
HR-Info. Himmel und Erde.
Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat zusammen mit der Darmstädter Christophorusgemeinde in Darmstadt ein neues evangelisches Zentrum gebaut. Jetzt sind zwei gesamtkirchliche Arbeitszentren mit rund 90 Beschäftigten und eben die Gemeinde unter einem Dach. Zu dem Ensemble gehört auch ein moderner Gottesdienstraum samt 18 Meter hohem Kirchturm. Offiziell eröffnet wird der Neubau demnächst, Anfang Oktober, aber die Gemeinde ist schon dabei, sich langsam in ihrem neuen Zuhause einzurichten.
Noch sieht der kleine Innenhof des neuen Kirchenzentrums etwas pflegebedürftig aus. Wildkräuterwiese, könnte man auch sagen. Etwas angetrocknet in diesem heißen Sommer und wie vieles andere auch, kleiner als der Garten, den die Christophorus-Gemeinde mit ihren rund 1300 Mitgliedern gewohnt ist. Ein bisschen Trauer ist schon dabei, sagt Renate Kluck, die Pfarrerin der Gemeinde.
Der fehlt natürlich sehr, der große Garten, den wir hatten. Aber die Räume sind angenehm und sind einladend. Die Toiletten sind schön, das ist auch nicht ganz unerheblich.
Die alten Räume waren seit Jahren ein finanzielles Problem. Auch schon vor der aktuellen Energiekrise waren die Nebenkosten eigentlich nicht mehr zu stemmen. Aber was tun? Sanieren, abreißen, neu bauen? Das war alles nicht im Budget der kleinen Gemeinde. Die Lösung kam dann von der Landeskirche. Jetzt steht auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände ein moderner Neubau. Auf einem Großteil der Fläche sind zwei gesamtkirchliche Zentren untergebracht. Das Zentrum Bildung, das sich zum Beispiel um Kitas und Jugendarbeit kümmert, und das Zentrum Seelsorge. Das kleinere Gebäude auf dem Gelände gehört der Gemeinde selbst. Im Wesentlichen zwei Gruppenräume und der neue Kirchsaal in schlichtem Betonlook mit Platz für nur noch 40 Personen. Öffnet man die Schiebewände zum Foyer, passen immerhin noch 100 rein. Alles aufs Notwendigste zusammengeschrumpft, aber dafür sehr viel geringere Nebenkosten. Dazu kommen die Einnahmen aus dem Erbbauzins, den die Landeskirche zahlt. Und erstmals hat die Gemeinde einen Glockenturm, erklärt Thomas Kluck, der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde.
Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt die christliche Botschaft auch durch Glocken verkünden können. Es gab dazu eine großzügige Spende eines Stifters, der eine Friedensglocke haben wollte. Die sollte in Darmstadt sollte es eine Friedensglocke geben. Dafür hat er sehr großzügig gespendet.
Und so sind sogar 4 Bronzeglocken dabei herausgekommen, zwischen 400 und 600 Kilogramm schwer. Ab Anfang Oktober werden sie unter der Woche 3-mal läuten. Morgens, mittags, abends und natürlich am Sonntag. Große Freude für die einen, aber die Nachbarhäuser stehen nah.
Bis jetzt haben alle Menschen, die uns angesprochen haben, eigentlich positiv reagiert und haben gesagt, wir haben das Probeläuten gehört, wie schön, wir freuen uns darauf, wenn es jetzt regelmäßig läutet.
Er schließt nicht aus, dass es auch skeptische Stimmen gibt und in der Tat ist die Vorfreude bei einer spontanen kleinen Umfrage verhalten.
Man muss sich dran gewöhnen, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Explizit freue ich mich nicht, das kann ich ganz klar und deutlich ausdrücken, ja.
Kommt drauf an, wie das Glockenspiel ist. Wenn es was Schönes ist, dann ist es ja was Nettes. Also wenn es jetzt so ein ganz harter Ton ist, dann freut man sich natürlich nicht darüber.
Der Ton dürfte stimmen. Die Tonarten sind sogar auf den Klang der umliegenden Kirchenglocken abgestimmt. Der Glockenstuhl sorgt für Verwirbelung und damit für einen satten Klang. Ein erstes Probeläuten hat zufriedene Gesichter in der Gemeinde hinterlassen. An diesem Sonntag soll die erste Glocke dann zum ersten Mal richtig läuten. An den folgenden Sonntagen kommt jeweils eine weitere hinzu. Für die dazugehörigen Festgottesdienste sollte man sich besser anmelden. Es könnte eng werden.
Die Christophorus-Gemeinde in Darmstadt bekommt ein neues Zuhause in einem von der Hessen-Nassauischen Kirche neu gebauten Kirchenzentrum. Dort sind jetzt die Gemeinde und 2 gesamtkirchliche Arbeitszentren unter einem Dach. Was das für die Gemeinde bedeutet, zwischen Abschied und Neuanfang, das hat unsere Reporterin Petra Demand erkundet. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und schauen vielleicht gerade deshalb so interessiert nach England, wo eine 1000 Jahre alte Monarchie im Umfeld des Todes der Queen und des Thronwechsels ihre uralten Traditionen zelebriert, die sich scheinbar gar nicht ändern. Ein starker Kontrast zu unserem Lebensgefühl, das davon beherrscht ist, dass sich viele Dinge rasant verändern, vor allem durch die digitale Technik. Wir rufen ja nicht mehr an, sondern schicken eine Sprachnachricht. Und der gute alte handgeschriebene Brief hat längst ausgedient. Eine schnelle E-Mail tut's ja auch. Aber ändert sich dadurch eigentlich auch unsere Einstellung zum Leben? Ändert sich das, was für uns im Leben wichtig ist? Klaus Hurrellmann ist Professor für Gesundheits- und Bildungspolitik an der Hertie School in Berlin und er gehört zu den Autorinnen und Autoren der Shell-Jugendstudien, die in regelmäßigen Abständen erforschen, wie sich eigentlich die Lebenseinstellungen bei Jugendlichen entwickeln. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit Klaus Hurrellmann gesprochen über den Wertewandel und die Wiederentdeckung alter Tugenden.
Herr Hurrellmann, es ist ja viel von einem Wertewandel die Rede. Also auch das, was uns persönlich oder in der Gesellschaft wichtig ist, verändert sich. Aber was genau verändert sich da eigentlich?
Ja, Sie haben es schon angedeutet, in der jungen Generation, auf die wir natürlich sehr genau schauen, weil sie ja seismografisch immer alle Veränderungen und alle Bewegungen aufnimmt und auch ein Gespür dafür hat, was sich wohl bewegen kann. In der jungen Generation sehen wir zurzeit gerade unter dem Eindruck einer richtigen Kaskade von Krisen suchen die jungen Leute nach einer neuen Position. Und sie tun das im digitalen Zeitalter. Sie sind mit digitalen Geräten und Informationskanälen groß geworden und bedienen die im Unterschied zu uns Älteren auch sehr souverän, so dass nach wie vor im Vordergrund für sie steht, unabhängig, frei sich entfalten zu können, eine Freude zu haben am Leben. Also diese Wertorientierung ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Und das möchten sie natürlich mit Sicherheit, mit Beständigkeit, mit Absicherung in Verbindung bringen. Vor dieser Herausforderung, vor diesem Spagat sehen sie sich. Sehr großes Freiheitsstreben, digital unterstützt, wenn man das so sagen kann. Aber in Krisenzeiten, in sehr unsicheren Zeiten, wo sich alles bewegt, auch die Sehnsucht nach Sicherheit und Beständigkeit.
Mhm. Bedeutet so ein Wertewandel, der reagiert auf die Signatur unserer Zeit, immer auch den Verlust von Werten oder auch, was manchmal dann ja kulturpessimistisch beklagt wird, Werteverfall?
Nein, das kann man bei der jungen Generation in Deutschland, ich glaube, das lässt sich verallgemeinern für die anderen gut situierten europäischen Demokratien, das kann man hier auf gar keinen Fall sagen. Wir sehen das in den Wertestudien. Sie haben die Shell-Jugendstudien angesprochen, die Trendstudienjugend in Deutschland, ganz aktuell bestätigen das. Solche Werte wie gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren, einen Partner oder eine Partnerin haben, dem man vertrauen kann, ein gutes Familienleben führen, ganz weit oben in der Rangordnung. Also das drückt aus, man möchte Nähe haben, man möchte zu einer Gemeinschaft gehören, man möchte dazugehören und man möchte einen festen Kreis um sich herum haben. Und das Ganze ist kombiniert mit der absoluten Bereitschaft, leistungsfähig zu sein, fleißig zu sein und, wie ich schon sagte, eben auf diese Weise einen festen Platz in der Gesellschaft zu finden. Nein, von einem Werteverfall in der jungen Generation können wir überhaupt nicht sprechen, aber von dieser neuen Mischung im Unterschied zu der älteren Generation zwischen großem persönlichen Freiheitsstreben, Unabhängigkeit, Freude und Spaß, Lebensqualität haben und das aber mit den unsicheren Zeiten in Verbindung zu bringen. Ich glaube, hier liegt das Neue, das Innovative, was die jungen Leute mitbringen.
Eines der Ergebnisse der Shell-Jugendstudie war, dass Eltern wichtige Vorbilder sind für die Jugendlichen, sogar mit einer leicht steigenden Tendenz. Heißt das, dass die jungen Leute auch die Werte ihrer Eltern übernehmen?
Nein, das heißt das nicht, sondern es heißt, dass sie sich an den Eltern als sozialen Modellen orientieren, dass sie damit ihr eigenes Leben sozusagen eichen, schauen, welche Maßstäbe gelten denn bei meinen Eltern, welche gelten bei mir. Die junge Generation setzt durchaus andere Akzente. Zum Beispiel, noch ein sehr wichtiger Punkt, sie achtet sehr auf eine ganz bewusste Lebensführung. Das ist die junge Generation. Die Generation Greta, habe ich sie manchmal auch genannt, nach Greta Thunberg, die sehr umweltbewusst, sehr klimabewusst und mehr auch sehr gesundheitsbewusst sich verhält und auch auf ihre eigenen Gefühle sehr stark setzt. Also man kann hier erkennen, da kommt ein neuer Akzent. Das Einvernehmen mit den Eltern ist ganz ausgezeichnet, das kann ich nur bestätigen. Die Eltern werden in allen wichtigen Dingen gefragt, bei Bildung, bei Berufsfragen, bei Finanzfragen, aber auch bei ganz persönlichen Fragen, Beziehungsfragen, Partnerschaftsfragen. Sie sind ganz, ganz wichtig für die jungen Leute, umgekehrt übrigens auch. Man profitiert voneinander, aber das heißt nicht, dass man haargenau die gleichen Wertvorstellungen hat, sondern da sind deutliche Unterschiede und das genießen eigentlich die jungen Leute und ihre Eltern auch, dass sie diese Unterschiede ja so als Barometer, als Anzeiger mit dafür nehmen, was sich denn verändert von einer Generation zur anderen.
Herr Horelmann, was bei Jugendlichen hoch in Kurs steht, sind unter anderem gute Freunde und eine verlässliche Partnerschaft. Heißt das, dass so eine alte Tugend wie Treue auch bei jungen Menschen gefragt ist?
Ja, das ist ganz eindeutig der Fall. Da haben wir Älteren oft große Vorurteile, weil die jungen Leute mit ihren Beziehungen eventuell etwas spielerischer umzugehen scheinen, als wir das gewohnt sind. Aber schaut man genau hin, das ist eine sehr, sehr verlässliche Beziehung, die die jungen Leute aufbauen. Das sind treue Vorstellungen, das sind die Vorstellungen von einer vertrauensvollen, sehr persönlich motivierten Partnerschaft, ganz stark. Und aus diesem Grunde, Sie haben es gesagt, ist das nicht überraschend, dass einen Partner oder eine Partnerin haben, der man vertrauen oder dem man vertrauen kann, dass das ganz, ganz oben auf der Werteliste der jungen Leute steht, also einer der am wichtigsten, am höchsten bewerteten Vorstellungen und Einstellungen überhaupt.
Heimatverbundenheit, das ist so auch so ein Wert, den wir vielleicht eher mit früheren Generationen verbinden würden. Spielt das für Jugendliche eine Rolle?
Nicht in dem Ausmaß, wie das bei den älteren Menschen der Fall ist. Man muss aber auch hier sehr genau hinschauen. Wir sehen immer wieder, dass die jungen Leute, wenn man sie so nach ihren Sehnsüchten fragt, in diesen unsicheren Zeiten auch so etwas wie die Sehnsucht nach einem festen Boden unter den Füßen haben. Vielleicht gerade im digitalen Zeitalter, wo alles virtuell ist, möchte man auch die richtige Erde fühlen, kann man fast sagen. Und so rangieren Vorstellungen davon, dass man sein eigenes Heim haben möchte, ein Eigenheim haben möchte, dass man seinen Besitz nennt, wo man ein Häuschen mit Garten hat und darin eine Familie hat. Also solche Sehnsüchte existieren. Die sind bei einem großen Teil der jungen Leute durchaus da. Bausparverträge spielen nach einem kleinen Einbruch in den letzten Jahren nach wie vor eine sehr große Rolle. Das ist schon symptomatisch. Also man möchte auch auf einem sicheren Land wohnen und man möchte eine Heimat haben in dieser Welt, in der sich alles so schnell verändert. Und das zahlt mit ein auf dieses Konto Sicherheit, Beständigkeit in unruhigen Zeiten. Aber immer wieder aufgepasst, die jungen Leute machen das nicht genauso wie die Älteren, sondern sie wollen dabei diese riesige Freude von Unabhängigkeit und Spaß und Lebensqualität, die wollen sie ganz stark betonen. Das ist ein deutlicher Akzentunterschied gegenüber älteren, sozusagen pflichtbewussten und in diesem Sinne bodenständigen Menschen.
Spannend. Wie die Shell-Jugendstudie zeigt, Herr Professor Horrellmann, ist den jungen Menschen auch umweltbewusstes Verhalten wichtig. Sie haben das eben auch schon mal kurz angedeutet. Das sind ja im Grunde neue Werte, die aber letztlich auch irgendwie konservativ sind, weil sie darauf hinauslaufen, etwas zu bewahren, in diesem Fall auch die intakte Natur. Wie stark ist das? Sind das Minderheiten letztlich oder geht das doch in die Breite?
Es geht inzwischen in die Breite. Es ist angestoßen worden durch die politisch sehr aktiven jungen Leute. Das war ein Drittel vielleicht oder auch ein gutes Drittel vor der Corona-Pandemie. Die Bewegung Fridays for Future ist hier aufgefallen. Dadurch ist, und das ist aber eine große Zahl, also wenn so viele Angehörige einer Generation sich mit einer Bewegung solidarisieren und ein großer Prozentsatz sogar aktiv in ihr ist, das will schon was heißen. Und inzwischen sehen wir bei allen Befragungen, umweltbewusst sich zu verhalten, klimasensible Entscheidungen zu treffen. Das geht sehr breit durch die ganze junge Generation. Schwer tun sich diejenigen, denen es wirtschaftlich und beruflich nicht so gut geht. Das ist nicht zu übersehen. Da sind andere Prioritäten. Aber das ist eine Minderheit. Insgesamt also ein neuer Akzent, eine Bewahrung von natürlichen Ressourcen, in dem Sinne ja eigentlich durchaus eine konservative, bewahrende Haltung, verbunden, ich habe es vorhin schon mal eben gesagt, ganz auffällig mit Gesundheitsbewusstsein, also in die eigene Gesundheit investieren. Zum Beispiel haben wir ein ganz niedriges Niveau von Tabakkonsum, von Alkoholkonsum in der jungen Generation im Unterschied zur älteren. Da merkt man, hier bewegt sich auch etwas. Man möchte also auch in die eigene Beständigkeit von Körper und Psyche investieren, kann man sagen. Das ist stärker als in der älteren Generation, also in der Generation der eigenen Eltern und auch in der der Großeltern.
Der Wertewandel und die Wiederentdeckung alter Tugenden. Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit dem Jugend- und Werteforscher Klaus Horrellmann. Er ist Professor für Gesundheits- und Bildungspolitik an der Hertie School in Berlin und Mitautor der Shell-Jugendstudien. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.